ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zu den Profis, dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie da sind. Wir haben unser Programm natürlich auch immer ausgerichtet an aktuellen Ereignissen, zum Beispiel den 2025 Hankook Berlin E-Prix. Sagt man das so, E-Prix, ne? Also das sind die E-Auto-Championships, die Formel E, ist heute auf dem Flughafen Tempelhof zu Gast. 8.30 Uhr ist es schon losgegangen. Falls Sie Tickets haben, Glückwunsch, denn die sind ziemlich teuer gewesen. Und wir fragen heute einfach mal für die Nicht-Rennfahrer unter uns, ob denn ein E-Auto immer noch eigentlich eine Anschaffung ist, bei der man die Umwelt nicht mehr schont, als würde man seinen alten Verbrenner so lange fahren, bis er auseinanderfällt. Denn das ist ja ein Gerücht, sage ich mal, das sich schon lange gehalten hat. Und wir klären das auf und wollen wissen, stimmt das eigentlich? Oder sind Ihr Autos heute so weit, dass man da bedenkenlos sagen kann, damit schone ich wirklich die Umwelt? Das ist unser Thema um 10 nach 10. In einer halben Stunde. Aber erstmal geht es um die Binnengrenzkontrollen an der Oder. Da gibt es eine neue Studie oder besser eine Studienübersicht, die uns erzählen kann, ob diese Grenzkontrollen wirklich dazu beitragen, Migration zu verringern. Also ob das stimmt, was uns da erzählt wird oder nicht. Ja, und vieles mehr. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt es heute ein Buch namens Biene, Igel, Schmetterling. Zwei von den dreien hatte ich schon auf meinem Balkon. So wird Ihr Garten zum Naturparadies. Sébastien Lévray hat es geschrieben, erschienen im Wassermann Verlag. Wenn Sie das interessiert, über Bienenkäfer, Vögel, Eichhörnchen und andere Gartenhelfer, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datenbuch. Dunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Gudrun.
Ja, guten Morgen.
Gudrun, ist da noch ein Radio an bei dir hinten? Nee, ne?
Nein.
Ah, ja, alles klar. Geht's dir gut?
Mir geht's super.
Wunderbar. Aber das klingt so nach Freisprechanlage, komischerweise.
Nee, ich mache eigentlich nur das Handy.
Sehr, sehr gut. Gudrun, freue mich, dass du da bist. Was sagst du zum Wetter?
Sehr gut, es ist nicht ganz so heiß mehr, wo es um die 30 Grad geht.
Was? 30 Grad? Wo bist du denn?
In Italien.
In Italien! Na, das ist ja, also da wünsche ich dir natürlich viel Freude in Italien. Wo denn da genau? Das ist ja auch ein recht großes Land.
In Ligurien, das ist in der Nähe von Savona. Mhm. Der Ort heißt Finale, das ist so ein kleinerer.
Und da habt ihr so ein kleines 14-Zimmer-Anwesen auf dem Berg mit Blick auf die Küste?
Nein, wir haben zwar ein kleines Anwesen auf dem Berg mit Blick auf die Küste, aber nur ein ganz kleines Bauernhäuschen.
Gudrun, danke, dass du da bist. Ich fange mal gleich an mit der ersten Aufgabe. Du weißt, als Erste hast du es immer am schwersten, weil erst nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis.
Ist klar, ja.
Hier kommt Frage Nummer 1.
Mhm. Laktoseintoleranz sorgt für besseren Schlaf. Eigentlich beschert einem eine Lebensmittelunverträglichkeit keine Freude, sondern eher Bauchschmerzen. Dass Laktoseintoleranz aber auch etwas Positives an sich hat, konnten Forschende aus Kanada zeigen. Denn laktoseintolerante Menschen, die vor dem Schlafengehen Milchprodukte zu sich nehmen, schlafen deutlich besser und haben schönere Träume. Grund dafür ist der Magen-Darm-Trakt. Wenn der durch die Unverträglichkeit anfängt zu arbeiten, wird dort mehr Energie benötigt. Der Rest des Körpers hat dann weniger Energie zur Verfügung, sodass man müde wird.
Mhm. Oh, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Und damit liegst du richtig. Ja, ist umgekehrt. Eine laktoseintolerante Menschen, die vor dem Schlafengehen Milchprodukte verzehren, haben häufiger Albträume. Woran liegt's? Das Körperempfinden, Magenschmerzen oder Blähungen beeinflusst das Träumen möglicherweise negativ. Frage Nummer 2 kommt hier.
Die Klimakrise macht Gemüse nährstoffreicher. Gerade grünes Gemüse wie Spinat, Rucola oder Grünkohl wird durch den hohen CO2-Gehalt in der Atmosphäre immer gesünder. In einem Experiment untersuchen Forschende der Liverpool John Moores University verschiedene Blattgemüsesorten unter unterschiedlichen Wachstumsbedingungen. Das Ergebnis? Je höher der CO2-Gehalt während des Wachstums, desto besser die Qualität des Gemüses.
Würde ich auch Nein sagen.
Würdest du auch Nein sagen? Und du liegst wieder richtig. Ja, schön wäre es, ne, wenn die Klimakrise Gemüse nährstoffreicher machen würde, ist aber nicht so. Vorläufige Ergebnisse einer ganz neuen Studie deuten darauf hin, dass ein Anstieg des Kohlenstoffdioxidgehalts in der Atmosphäre dafür sorgt, dass Gemüse nährstoffärmer wird. Die Forscher haben sich da zunächst konzentriert auf Blattgemüse wie Spinat oder Grünkohl. Gudrun, Frage Nummer 3.
Psychisches Wohlbefinden ist bei jungen Erwachsenen besonders niedrig. Das zeigen aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts. 40% der 18- bis 29-Jährigen berichten demnach über ein geringes psychisches Wohlbefinden. Nur etwa jeder 20. junge Erwachsene fühlt sich wirklich psychisch gesund. Zwischen Männern und Frauen gibt es dabei kaum Unterschiede. Übrigens, vor allem die Bereiche Wohnen, Gesundheit und Zugehörigkeit sorgen für schlechteres Wohlbefinden. Jungen Menschen geht es in Deutschland also psychisch am schlechtesten.
Ja.
Du bist ziemlich schnell, Gudrun. Erklär mir nochmal diese Entscheidung. Wie kommst du denn jetzt zu deinem Ja, die ich gar nicht anzweifeln will?
Oh, einfach so eine Idee. Ich denke schon.
Und du hast wieder recht. Es gibt einen deutlichen Unterschied beim Alter. Nur etwa 17% der 65- bis 79-Jährigen spricht von einem geringen psychischen Wohlbefinden. Ja? Generell gilt, nur etwa jeder Zehnte in Deutschland sagt, dass es ihm oder ihr richtig gut geht. Ich nehme mal an, dir geht's gut in Italien, oder?
Mir geht's ganz gut, ja.
Wenn wir mal irgendwie so Tipps rausgeben an alle, die noch in Urlaub fahren wollen, bei uns beginnen ja die Sommerferien erst so in, 12, 14 Tagen sowas, ne? Geheimtipp für Ligurien ist es A, Telaro, ist es mehr Camoli oder ist es mehr Levanto?
Das ist also, wo das jetzt liegt direkt.
Ja, nee, ich meine, was würdest du denn so empfehlen? Wo soll man hinfahren? Was ist der schönste Ort in Ligurien?
Der schönste Ort in Ligurien ist Finale.
Okay, gut. Ich hoffe, das hat sich da draußen jetzt jeder gemerkt. Gudrun, erstmal hast du gewonnen, aber ich versuche dir natürlich diesen Gewinn jetzt noch abzuluxen. Ne? Du weißt, es geht um das Buch Biene, Igel, Schmetterling, ja. So wird ihr Garten zum Naturparadies. Sébastien Levray hat es geschrieben, der Bassermann Verlag bringt es heraus. Würde im Buchhandel 9,99 Euro kosten, aber du kannst es aufs Spiel setzen und zwar so.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Na, entweder ist am Ende dann.
Wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich es bis zum Schluss.
Machst du es bis zum Schluss? Okay, aber dann wollen wir auch schon mal Wolfgang dazu holen. Hallo, Wolfgang.
Hallo.
Hallo, Wolfgang. Wolfgang wäre nämlich dann der Abräumer, wenn Gudrun hier verloren hat.
Ist
doch gut, ne? Also, Gudrun, gut konzentrieren. Hier kommt deine vierte Frage:
Weniger Kuhmilch durch extreme Hitze. Hohe Temperaturen setzen Milchkühen zu. An sehr heißen Tagen produzieren sie deutlich weniger Milch. Die Menge kann um bis zu 10% sinken. Dieser Rückgang hält nach sehr heißen Tagen laut Forschenden aus den USA und Israel bis zu 10 Tage an. Sie warnen, dass der Klimawandel die Milchleistung langfristig spürbar verringern könnte. Mit Ventilatoren und Wassersprühsystemen lässt sich der Hitze zwar entgegenwirken, doch laut den Forschenden können Verluste durch solche Maßnahmen nicht vollständig verhindert werden.
Oh,
da würde ich nochmal Ja sagen.
Da würdest du Ja sagen.
Ja.
Ja, liebe Gudrun, gut gemacht, würde ich sagen. Alles abgeräumt. Es stimmt tatsächlich, Einfluss auf die Milchleistung hat neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit. Sollte die Emission von Treibhausgasen unverändert bleiben, wird für die 10 führenden Milchproduktionsländer zwischen 2045 und 2055 mit einem Rückgang der Milchleistung um bis zu 4% gerechnet. Klingt nicht viel, aber es gibt diesen Einfluss. Wolfgang, dir danke, dass du dich als Abräumer bereitgehalten hast.
Ja, danke eben.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Gudrun, herzlichen Glückwunsch. Es lohnt sich offensichtlich, im Urlaub zu sein für dieses Spiel.
Aber ich bin ja nicht im Urlaub, ich lebe hier.
Ach, du lebst da. Na, umso besser.
Ja.
Ja, dann, das ist ja, also jetzt bin ich richtig neidisch, ja. Also, danke, dass du bei uns warst. Sag nochmal die Temperaturen, wie viel wird heute erwartet?
Also, jetzt ist nicht so warm. Es werden so, jetzt sind gerade mal 25 Grad. Bis 30 Grad wird es bestimmt noch wieder werden.
Fantastisch, ne? Dann also an die Espressomaschine und nicht auflegen jetzt, Gudrun, ne?
Danke
fürs Mitspielen.
Danke.
Ciao, ciao. Diese Woche war Generaldebatte im Bundestag. Kanzler Merz hat die Politik seiner Regierung verteidigt und dabei zugegeben, dass er das wichtigste Themenfeld der rechtsextremistischen AfD nun selbst beackert, weniger Migranten ins Land zu lassen. Die Zahl der Asylanträge sei um 43% gesunken, wegen seiner Politik, sagt Merz. Stimmt nicht, sagt die AfD. Die Grenzkontrollen seien mangelhaft und nur, Zitat, migrationspolitische Schaufensterübungen. Fragen wir einen Migrationsforscher, wer recht hat. Dr. Norbert Cyrus vom Zentrum Borders in Motion der Europa-Universität Viadrina. Herr Cyrus, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krakowski.
Merz regiert knapp 70 Tage und behauptet, das würde man schon deutlich merken an einem Rückgang der Asylanträge wegen temporärer Grenzkontrollen etwa an der Grenze zu Polen. Was sagen Ihre Zahlen dazu?
Nun, man muss eindeutig sagen, dass es bei den Asylanträgen immer Schwankungen gibt, die teilweise eben auch durch saisonale Faktoren bedingt sind. Im Winter kommen weniger, im Frühjahr mehr. Und die Zahlen beziehen sich eben zum einen auf diese Schwankungen. Die anderen Faktoren, die eine große Rolle spielen, sind eben auch die Politiken in anderen Ländern. Zum einen in Syrien zum Beispiel sind aktuell durch die politischen Veränderungen ist der Druck etwas raus, wegzugehen. In anderen Ländern wird auch stärker kontrolliert.
So also hat nichts zu tun mit der Politik von Merz?
Man kann das nicht ausschließen, aber man muss sagen, dass es gar nicht der entscheidende Faktor ist, was man auch daran sieht, dass der Rückgang der Asylanträge ja schon eingesetzt hat zu einem Zeitpunkt, als die Grenzkontrollen noch gar nicht eingeführt worden sind. Und man muss auch sagen, dass es natürlich schwierig ist, die Asylanträge als einen Indikator zu nehmen für irreguläre Einreisen. Diese Verknüpfung ist wirklich sehr bedenklich, weil Menschen, die auf der Suche nach Schutz einreisen, ja grundsätzlich aufgrund von europäischem und auch von internationalen Recht eigentlich davor geschützt sind, als irreguläre Migrantinnen, die Grenze irregulär überschreiten, bestraft zu werden.
Sie sind Mitautor einer Studienübersicht, die Auswirkungen von Binnengrenzkontrollen untersucht hat. In Auftrag gegeben, das muss man der Transparenz halber sagen, von den deutschen Grünen im Europaparlament. Welche Studien haben Sie sich dafür angeschaut? Was haben die untersucht?
Ja, wir haben der Transparenz halber, muss ich sagen, haben wir diese Studie im Auftrag von Erik Marquardt von den Grünen im Europaparlament angenommen. Wir haben das aber unabhängig durchgeführt, haben uns angeschaut, einmal die aktuelle Studienlage ganz allgemein zu Effekten von Grenzkontrollen. Da müssen wir sagen, dass es erstaunlich wenig Studien gibt insgesamt. Es gibt eine Metastudie von Asli Adwan und ihren Kolleginnen, die ganz aktuell sich angeschaut hat, wie die Einführung von Mauern, Zäunen auswirkt. Sie kommen zu dem Ergebnis, sie haben sich eben alle Länder seit 1945 bis 2017 angeschaut, die Grenzanlagen eingeführt haben, dass sich keine signifikanten Auswirkungen auf die Steuerung von Migration und Zuwanderung erkennen lassen und dass es vor allem andere Faktoren sind, die eine Rolle spielen, also strukturelle Faktoren, die wie die Reichtumsunterschiede, die Arbeitskräftebedarfe, aber auch interne Faktoren von Migration selbst, also Netzwerkfaktoren, wie man sich untereinander unterstützt und ins Land kommt. Also hier muss man sagen, dass Grenzkontrollen nach der aktuellen Studienlage eine Möglichkeit sind, Einfluss zu nehmen auf Migrationsbewegungen, dass sie aber tatsächlich, dass man eigentlich nicht sagen kann, ob und welche Auswirkungen sie haben. Man weiß aber mit Sicherheit, dass sie teuer sind und dass sie Nebenwirkungen haben.
Ja, den Eindruck hatte ich auch in Ihrer Studienübersicht, dass da vor allem der Kostenfaktor analysiert wurde. Welche Auswirkungen haben Sie denn genau auf die lokale Wirtschaft und das Bruttosozialprodukt? Wie lässt sich das zusammenfassen und woher kommen diese Kosten?
Ja, es gibt zum einen eine Studie der Allianz Tret aus dem letzten Jahr, die eben versucht hat zu berechnen, wie hoch die Kosten sind durch die Einführung von Grenzkontrollen in Deutschland. Und sie haben eine Zahl von 1,1 Milliarden Euro berechnet. Es gibt andere Studien, die besagen, dass wenn durchschnittlich 20 Minuten an den deutschen Grenzen die Binnenabfertigung länger dauert, dann würde das den Import bei Waren um 9,1% verringern und bei Dienstleistungen um 7,1%. Und das ist eine IAB-Studie und das sind Zahlen, die sehr deutlich machen, dass es ökonomische Auswirkungen hat. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Staus an den Grenzen eben erhebliche Auswirkungen haben. Es dauert alles viel länger und dadurch erhöhen sich auch die Kosten. Und das ist ja in der Ökonomie immer der entscheidende Faktor, zu sagen, je höher die Kosten, desto geringer die Nachfrage.
Das scheint ja der Regierung Merz nicht wichtig zu sein, die Kosten. Die wollen vor allen Dingen die Migration eindämmen. Aber aus Ihren Daten geht nicht hervor, wie das gehen soll, oder?
Ja, das ist schwierig, weil Migrationskontrollen an den Grenzen unterliegt bestimmten rechtlichen Bestimmungen. Es dürfen also nicht abgewiesen werden Schutzsuchende. Und tatsächlich passiert es ja auch nur in einem geringen Umfang, dass hier die Zurückweisungen erfolgen. Tatsächlich passieren sie. Aber andere Faktoren, die eine große Rolle spielen, sind eben andere Interessen. Die Durchlässigkeit der Grenzen soll erhalten bleiben, damit die wirtschaftlichen negativen Auswirkungen nicht zu groß werden. Und auch der grenznahe Verkehr soll ja fließen. Die Bevölkerung im Grenzraum ist darauf angewiesen, dass sie eben auch über die Grenzen fahren können. Und auch das sind alles Auswirkungen, die berücksichtigt werden bei der Gestaltung von Grenzkontrollen. Und deshalb ist immer die Frage der Verhältnismäßigkeit zu sagen. Also wie teuer sind die, was sind die negativen Auswirkungen, was sind die Auswirkungen, die man auch haben will.
Die Auswirkungen temporärer Grenzkontrollen auf die Migration untersucht in einer Übersichtsstudie von Dr. Novatsyrus vom Zentrum Borders in Motion der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Zyrus.
Ja, herzlichen Dank und schöne Sendung.
Dankeschön. Hier sind die Profis auf Radio 1. Kaum eine Frage ist in der Wissenschaft so umstritten wie, wer hat denn nun die bessere Klimabilanz? Ist es tatsächlich das E-Auto, auf das die Zukunft setzt, auch die Autoindustrie? Oder ist es das Verbrennerauto, vor allen Dingen, wenn man das möglichst lange fährt? Jetzt gibt es eine neue Studie, die kommt vom Forschungsinstitut International Council on Clean Transportation, ICCT. Und da heißt es, das E-Auto sei im Vergleich zum Verbrenner mit Abstand die bessere Alternative. Diese Studie wollen wir mal einordnen lassen von einem echten Profi, und zwar von Professor Dr. Patrick Plötz. Er leitet das Geschäftsfeld Energiewirtschaft am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Herr Plötz, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Also ich habe auch immer noch die Information, je länger man seinen alten Verbrenner fährt, desto besser, weil ja bei der Herstellung eines E-Autos zum einen halt neue Ressourcen verbraucht werden und dann auch die Batterie etwas ist, was ja nicht gerade umweltfreundlich ist und auch der Strom, den ein E-Auto so frisst, nicht unbedingt immer aus erneuerbaren Energien kommt. Was hat diese neue Studie dem jetzt hinzuzufügen? Wie sind die Kollegen da vorgegangen?
Ja, die Kollegen vom ICCT haben sehr systematisch über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs die Treibhausgasemissionen zusammengetragen und analysiert. Das heißt Fahrzeugherstellung, Fahrzeugnutzung und möglicherweise auch Verschrottung oder Recycling. Und es gab schon eine Reihe von Studien in dieser Art über die letzten Jahre. Aber viele Studien nutzen oft veraltete Annahmen oder auch ein bisschen inkonsistente oder optimistische Annahmen. Und der sozusagen Mehrwert dieser Studie ist, dass sie viele gute Daten zusammengetragen haben und sehr fair und sehr systematisch überall den neuesten Stand abgebildet haben.
Die neue Studie sagt, dass E-Autos schon nach etwa 17.000 Kilometern klimafreundlicher seien als Verbrenner. Wie kann das sein?
Das stimmt sehr gut. Also die Annahmen sind alle sehr realistisch. Und in früheren Studien, die teilweise auch so die mediale Debatte der letzten Jahre mit beeinflusst haben, wurden oft sehr konservative Annahmen getroffen. Da wurde für die Batterieproduktion ein sehr hoher CO2-Fußabdruck angenommen und auch mit veralteten Daten zum Anteil Erneuerbare im Stromsystem gerechnet. Und da hat sich aber über die letzten Jahre unglaublich viel geändert. Also wir haben jetzt sehr viel größere Fabriken und auch die Fabriken in den verschiedenen Ländern der Welt, wo die Batterien hergestellt werden, nutzen sehr, sehr viel mehr erneuerbare Energien, weil sich insgesamt das Stromsystem ändert, aber auch, weil erneuerbare Energien sehr günstig sind. Und gleichzeitig hat sich in Europa der Strommix stark verändert und wird sich die nächsten Jahre weiter stark verändern. Beispielsweise sind wir in Deutschland jetzt schon beim Strom über 50% erneuerbar. Und wenn man das alles zusammenzählt, systematisch bilanziert, dann kommen genau diese Werte raus. Ob es jetzt 17.000 oder 18 oder 15 oder 20.000 sind, da gibt es auch immer noch gewisse statistische Unsicherheiten. Aber die Grundbotschaft nach 1 bis 2 Jahren ist das E-Auto in der Klimabilanz besser als ein Verbrenner. Die halte ich für sehr belastbar und sehr richtig.
Neben der Klimabilanz von E-Autos wird oft auch das Thema der Rohstoffe diskutiert, gerade was die Batterien angeht. Der Lithiumabbau, der steht in der Kritik, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, die Enteignung von Land werden da genannt und natürlich auch die Abhängigkeit von Ländern, wo das abgebaut wird. Ist das E-Auto vielleicht gut fürs Klima, aber schlecht für Umwelt und Mensch?
Ja, das ist eine Frage, die sehr oft diskutiert wird. Man muss ein bisschen vorsichtig sein und auch, finde ich, im Vergleich fair sein. Zum einen ist es so, jedes Auto ist ein großes industrielles Produkt mit erheblichen Umweltauswirkungen in der Produktion und in der Nutzung. Das verbraucht Fläche, das verbraucht Rohstoffe, das nimmt viel Platz in der Stadt ein und macht Lärm, egal ob es ein E-Auto oder ein verbrennungsmotorisches Fahrzeug ist. Das heißt, aus Umweltsicht wäre das Allerbeste, wir gehen zu Fuß oder fahren Fahrrad. Wenn man jetzt aber Auto fahren möchte, und viele von uns tun das und müssen das auch, dann muss man sagen, ist aus Umweltsicht das E-Auto nicht perfekt, aber deutlich besser als jedes verbrennungsmotorische Fahrzeug. Und auch bei den verbrennungsmotorischen Fahrzeugen ist es so, dass ja der Stahl wächst ja auch für den Verbrenner-Pkw nicht auf Bäumen. Der muss auch großindustriell hergestellt werden. Und Benzin und Diesel verdrängen wir oft. Da ist es genauso. Da sind wir von einigen nicht besonders demokratischen und schönen Ländern stark abhängig, die Rohöl fördern und exportieren. Und das bekommt aber viel weniger mediale Aufmerksamkeit als zum Beispiel der Lithium- oder Kobaltabbau. Das nicht heißt, dass wir da nichts tun müssen. Also wir müssen auch gucken bei allen Rohstoffen, wo kommen die her, wie halten wir da gute Standards ein. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen fair sein beim Vergleich. Es sind beides großindustrielle Produkte. Keines davon ist perfekt, aber in der Summe ist trotzdem das E-Auto ressourcen- und umwelttechnisch besser als das verbrennungsmotorische Fahrzeug.
Also ich oute mich jetzt mal als Dieselfahrer. Meiner ist 15 Jahre alt, hat aber eine grüne Umweltplakette. Wenn ich den jetzt noch 10 Jahre weiterfahren würde, und das würde der Motor gut hergeben, dann verschmutze ich die Umwelt damit stärker, als wenn ich mir ein nagelneues E-Auto kaufe?
Ja, das muss man schon so sagen. Sie können einfach überschlagen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer Sie fahren, aber das Fahrzeug ist jetzt schon produziert, das ist richtig. Aber über 10 Jahre und wenn Sie vielleicht im Schnitt 10.000, 15.000 Kilometer im Jahr fahren, kommen da viele Tonnen CO2 zusammen. Und diese großen Emissionsauswirkungen, die wir uns oft gar nicht so bewusst machen, die sind da. Und wenn Sie das E-Auto dann auch irgendwie viel fahren würden, holt es diesen Nachteil relativ schnell wieder auf. Also wie gesagt, wenn man 2 Neuwagen vergleicht, dann nach 1 bis 2 Jahren, weil ja auch das verbrennungsmotorische Fahrzeug erstmal hergestellt werden muss und dabei viel CO2 entsteht und viele Ressourcen verbraucht werden. Wenn man jetzt das mit einem bestehenden Fahrzeug vergleicht, dann dauert es ein bisschen länger als 1 bis 2 Jahre. Aber wenn Sie damit noch 10 Jahre rumfahren wollen, sollte sich das schon rechnen, ja, ökologisch.
Über eine neue Studie des Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation haben wir befragt Professor Dr. Patrick Plötz, den Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe. Herr Plötz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich lese seit einiger Zeit in diversen Fachzeitschriften, also sowas wie Stern, ja, oder Guardian of the Galaxy, von einem interstellaren Objekt, das jetzt in dieser Minute gerade unser Sonnensystem durchquert. Und wer weiß, vielleicht nimmt das Ding ja Anhalt damit durch die Galaxis. Fragen wir mal nach, wo es herkommt und wo es hin will. Bei Ulrich Köhler, er ist Planetengeologe am DLR-Institut für Weltraumforschung in Berlin-Adlershof. Herr Köhler, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Meine Frau macht sich ein bisschen Sorgen, dass es ein Suchtrupp meines Heimatplaneten sein könnte, der mich jetzt abholt. Können Sie ihr diese Sorge nehmen?
Ach, lassen Sie mir doch in der Sorge. Ich sitze auch in der Sakristei unserer Kirche in Eichwalde und bete, dass mir der Himmel nicht auf den Kopf fällt.
Wie kommt das Ding denn zu seinem schönen Namen? Es heißt Three-Eye/Atlas. Normalerweise tauft doch nur Elon Musk seine Kinder so.
Ja, das Atlas steht für ein Beobachtungssystem, das eigentlich für Asteroiden ausgelegt ist, die der Erde nahe kommen. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Und das I steht für Interstellar und das 3 für die dritte Entdeckung eines solchen Objektes.
Mhm. Was weiß man darüber? Wie groß ist es und woher weiß man überhaupt, wie groß es ist? Woher weiß man sowas genau?
Also die Größe ist das, was man eigentlich am wenigsten weiß, weil er hat schon eine kometare Aktivität. Das heißt, er verliert Staub und bildet eine Koma um seinen Kern. Und so kann man das nur abschätzen. Also wir vermuten, dass er zwischen 5 und 50 Kilometer groß ist, eher so aber bei 10, 20 Kilometern liegen dürfte.
Und das Material, weiß man das?
Ja, also es sind Kometen eben, die bestehen aus Eis und aus Staubpartikeln, aller chemischen Elemente sozusagen. Und das hat man tatsächlich spektral schon nachweisen können, dass er also nicht einfach nur ein Gesteinskörper ist, sondern dass er aus Eisen, also verschiedene Eise von flüchtigen Stoffen, und anderen Elementen besteht.
Wie funktionieren diese spektralen Nachweise auf die Entfernung? Das ist ja noch recht weit weg.
Naja, man misst das Licht nicht nur in den sichtbaren Wellenlängen, mit denen unsere Augen sehen, sondern geht dann auch ins nahe Infrarot und ins mittlere Infrarot und da verraten sich dann solche Stoffe.
Woher kommt 3i/Atlas und wohin fliegt er?
Ja, das weiß man nicht so ganz genau. Also er nähert sich unseren Planeten aus dem Sternbild Schütze, aber das ist ja nur eine relative Angabe. Man vermutet, dass er aus einem großen Sternenhaufen am Rande der Milchstraße kommt und jetzt einfach quer durch die Milchstraße schießt, hier mal einen Besuch macht und dann sich auch wieder verabschiedet.
Wohin?
Auch das weiß man nicht so ganz genau, aber wird nur ganz, ganz leicht von der Sonne und von den Planeten abgelenkt, von deren Schwerkraft. Und dann wird er eben praktisch in ein paar hundert Jahren nicht mehr da sein für uns, also sogar schon in kürzerer Zeit.
Hm. Ich habe gelesen, die schnellste Gewehrkugel erreicht auf der Erde ein Tempo von etwa 9000 Kilometern pro Stunde. 9000 Kilometer pro Stunde, die schnellste Gewehrkugel. Dieses Ding ist mit einem Tempo unterwegs von 210.000 Kilometern pro Stunde. Wie lässt sich das erklären?
Ja, er wurde wohl offensichtlich dort in seinem Sternsystem, wo er entstanden ist, mit hoher Geschwindigkeit rausgeschleudert. Das dürfte am Anfang des Sonnensystems auch bei uns mit Körpern gewesen sein, die, sage ich mal, nicht einverstanden waren mit den Bahnen, die sie hatten und dann eben aus der Scheibe um die Sonne rausgeschleudert worden sind. Ja, das sind riesig hohe Geschwindigkeiten und das ist auch mit der Beweis dafür, dass er nicht von den Kometenwolken in unserem Sonnensystem kommt.
Warum?
Ja, weil er einfach zu schnell ist dafür. Also wir haben zwar auch schnelle Asteroiden, die werden bis zu 165.000 bis maximal 200.000 Kilometer pro Stunde relativ zur Sonne schnell, aber so hohe Geschwindigkeiten eben nicht.
Also als Science-Fiction-Fan würde ich vermuten, da steckt der Warp-Antrieb dahinter.
Ja, möglicherweise ist es der Warp-Antrieb. Ja, das wird man leider nicht nachweisen können, aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das hat man bei zwei vorherigen Objekten eben auch gehabt, dass die sehr hohe Geschwindigkeiten haben. Und vor allem eben der Bahnverlauf, der verrät eben, dass er nicht von unserem Sonnensystem ist.
Weiß man, wo es gerade ist? Also ich meine, hat die Forschung das genau auf dem Schirm verfolgt, das und wie nah das Ding auf seinem Weg der Erde kommen wird?
Ja, das hat man eigentlich jetzt relativ gut rausbekommen. Eigentlich hat man ihn erst Anfang Juli nachgewiesen, hat dann aber festgestellt, dass vorherige Beobachtungen mit anderen Teleskopen ihn auch schon in den Aufnahmen drin hatten. Und dann hatte man viele Beobachtungspunkte, also über 160, glaube ich. Und dann konnte man die Bahn recht genau bestimmen und sich sicher sein, dass es zwar dem Mars auf ein paar Zehner Millionen Kilometer relativ nahe kommt, ihn aber auch nicht treffen wird, aber von der Erde sehr weit entfernt sein wird.
Und was wäre, wenn er auf Kollisionskurs wäre bei dem Tempo 210.000 Kilometer pro Stunde? Es gibt ja, soweit ich weiß, so ein System namens Mission Comet Interceptor, also irgendwie ein Projekt, mit dem solche Kometen auch rechtzeitig erkannt und eventuell was dagegen getan werden kann. Ist das darauf vorbereitet?
Na, soweit sind wir technisch noch nicht, aber man versucht es jetzt eben gerade bei Asteroiden hinzubekommen, hat vor 2 Jahren einen Einschlag gehabt auf einem 140 Meter großen Asteroiden und hat ihn ablenken können. Da schaut jetzt eine europäische Raumsonde nach, was wirklich passiert ist, Krater, Umverteilung von Masse und all diese Dinge. Und der Comet Interceptor, den Sie angesprochen haben, der wird gerade erst zusammengebaut und soll erst so 2029 im Einsatz sein. Und das soll eigentlich auch nur wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, dass man eben diese langperiodischen Kometen im Sonnensystem mal endlich besser versteht. Und natürlich fließt solches Wissen dann schon ein in, sage ich mal, Raumfahrtmissionen, die man vorhat, die man plant, Ende des Jahrhunderts, nächstes Jahrhundert, dass wenn wirklich so ein Körper mal auf Kollisionskurs ist, dass man was dagegen unternehmen kann.
Also schauen Sie gern Himmel, mit bloßem Auge kaum zu sehen, aber es ist da draußen irgendwo. 3i/Atlas erklärt, wo der herkommt, hat uns Ulrich Köhlerplein, Geologe am DLR-Institut für Weltraumforschung in Berlin-Adlershof. Danke, dass Sie bei uns waren, Herr Köhler.
Ja, gerne. Also er ist sehr dunkel. Er ist 15 Mal dunkler als die Pluto. Mit bloßem Auge sehen Sie da gar nichts.
Wenn Sie mal jemanden in die Wüste schicken wollen, dann muss der gar nicht weit fahren. Nur bis zur Lieberoser Heide in der Niederlausitz. Da finden Sie die einzige Wüste Deutschlands. Hier bei uns in Brandenburg, die Lieberoser Wüste. 5 Quadratkilometer Sand, verdichtet durch sowjetische Panzer. Die hatten da jahrzehntelang ihre Schießübungen gemacht. Und bis heute hat sich die Natur davon nicht erholt. Wie man Wüstenbildung aufhalten kann, das erforscht die Brandenburger Botanikerin Dr. Anja Lindstetter gerade in Namibia. Oder hat sie gerade gemacht. Sie ist Professorin für Biodiversität und systematische Botanik an der Uni Potsdam und die Direktorin des Potsdamer Botanischen Gartens. Frau Lindstetter, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
In Brandenburg sind es nur 5 Quadratkilometer. Wie sieht es denn weltweit aus mit der Wüstenbildung?
Also eine genaue Zahl habe ich für Sie jetzt nicht. Das ist auch schwierig, weil die Wüstenbildung weltweit so dramatisch voranschreitet, dass da jeden Tag mehrere Fußballfelder hinzukommen. Also die Wüstenbildung ist leider auf dem Vormarsch.
Ich habe schon gesagt, in der Lieberoser Heide waren es die Panzer. Welche Ursachen hat Wüstenbildung normalerweise im globalen Süden?
Auf keinen Fall Panzer, sondern eher eine Mischung aus negativen Folgen des Klimawandels, dass das Klima trockener wird, wärmer wird, dass öfter Dürren passieren. Und dazu eben eine Landnutzung, die an diese sich verändernden Umweltbedingungen nicht gut angepasst ist.
Mhm. Welche Folgen hat das, wenn da ganze Gegenden verwüsten?
Also ich forsche ja vor allen Dingen in Namibias Weideökosystem, also dort, wo verschiedene Tierarten, vor allen Dingen Rinder, weiden. Und dort hat das zur Folge, dass die ausdauernden Grasarten, die schmackhaftes Futter für die Rinder bereitstellen, nach und nach verschwinden. Und manchmal verschwinden sie dann auch in einer Dürre extrem schnell. Da wird ein sogenannter ökologischer Kipppunkt überschritten. Und danach sind die wirklich weg. Und dann haben die Rinder höchstens in der Regenzeit noch was zu fressen.
Sie haben Ihr Projekt in Namibia gerade abgeschlossen. Was haben Sie denn den Locals dort, den Einheimischen, gesagt, wie sie dagegen wirken können?
Also in unserem NAMTE-Projekt haben wir verglichen, wie die Degradation auf kommunalen Weideflächen aussieht und auf den kommerziellen Farmen dann direkt in der Nähe. Und wir konnten sehen, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht, natürlich, wie viele Rinder auf der Fläche stehen und ob die Rinder im Laufe des Jahres immer die gleichen Flächen beweiden oder ob da eine Umtriebswirtschaft passiert. Die kommunalen Gebiete sind meistens wirklich das ganze Jahr über beweidet, einfach weil da Infrastruktur fehlt wie Zäune. Oder auch die alte Form der Nutzung mit Hirten, mit Hirtenjungen nicht mehr passiert. Und wir haben halt Vorschläge gemacht, wie man so ein paar Prinzipien der Umtriebswirtschaft dort auch implementieren kann zum Beispiel.
Nun würde ich ja denken, dass Menschen, die dort seit Jahrhunderten leben und ihre Rinder anbauen und ihre Landwirtschaft betreiben, dass die das selber merken. Ist das nicht so?
Das ist ein komplexes Thema. Tatsächlich haben die Ovaherero ja eine sehr wechselvolle, leidvolle Geschichte erfahren. Die sind ja in der deutschen Kolonialzeit Anfang des 20. Jahrhunderts erstens einem Genozid unterworfen worden und sie sind dort in ein sehr ungünstiges Gebiet angesiedelt worden und haben bei dieser Gelegenheit halt viele ihrer wirklich nachhaltigen Formen der Weidenutzung zwangsläufig aufgeben müssen. Ich weiß das, weil ich vorher mal bei dem Schwestervolk der Oberhimba geforscht habe, die das noch haben, diese ganzen Regeln, wie zum Beispiel ganz strenge Regeln, wann man überhaupt erst in einem bestimmten Jahr oder in einer bestimmten Jahreszeit in bestimmte Gebiete gehen kann. Die haben Flächen, die sie extra für Dürrezeiten zurückstellen. Und diese ganzen Regeln sind halt bei den Ovaherero verloren gegangen. Und die haben im Endeffekt für ihre Bevölkerungsdichte eine viel zu kleine Fläche.
Dann haben Sie also nicht quasi neues Wissen aus dem Westen mitgebracht, sondern das alte Wissen der indigenen Völker dort wiedererweckt.
Genau, das ist eigentlich das Spannende. Das ist eine Mischung aus zu verstehen, was eigentlich schon mal vor Ort funktioniert hat. Und das ist ganz essentiell, das lokale ökologische Wissen und das Weidemanagement zu eigentlich noch einzufangen, bevor es vielleicht auch dort verloren geht. Und dann eben zu kombinieren mit modernen Methoden, wie zum Beispiel Zäunen zu bauen und bestimmte Umtriebsfrequenzen einzuhalten. Also es ist wirklich ein Verschmelzen von modernem wissenschaftlichen Wissen und altem Wissen.
Gucken wir mal auf die liebe Rose Heide in Brandenburg. Wie kann das sein, dass nach Jahrzehnten die Natur nicht von alleine dieses Stück Land wieder besiedelt und dort Pflanzen hinkommen, sondern dass es immer noch Wüste ist, wie damals, als die Panzer abgezogen sind?
Das liegt tatsächlich an zwei speziellen Voraussetzungen in diesem Gebiet in Brandenburg. Erstens, das sind leichte Sandböden. Und da haben sich einfach, als die Panzer das immer wieder aufgebrochen haben, hat sich da wirklich eine Dünenlandschaft entwickelt. Und dieser leichte Boden wird halt ständig durch den Wind wirklich vertragen und wieder neu zu kleinen Sicheldünen und Kupsten aufgetragen. Und da hat es die Vegetation extrem schwer, da wieder Fuß zu fassen.
Könnte man denn auch aus der Liebe-Rosa-Wüste wieder eine Weidelandschaft machen?
Die Liebe-Rosa-Wüste ist, so wie sie jetzt gerade aktuell ist, sogar ökologisch ganz wertvoll, weil es bestimmte Pflanzen und Tierarten gibt, die solche Offenlandstandorte brauchen, die daran angepasst sind, die sich darauf spezialisiert haben. Ich denke, dass man mit bestimmten Restaurierungsmaßnahmen, zum Beispiel dem Anpflanzen bestimmter Pflanzenarten, die man zum Beispiel auch aus Küsten kennt, aus der Küstendünenbefestigung, dort ganz gut zurechtkäme. Aber da Gott sei Dank diese Wüste ja noch relativ klein ist, denke ich, da wird kein großer Aufwand betrieben werden müssen aktuell.
Wüstenbildung, wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann. Forschung von Dr. Anja Lindstetter, die Brandenburger Botanikerin, ist Professorin für Biodiversität und systematische Botanik an der Uni Potsdam. Frau Lindstetter, danke, dass Sie wieder mal bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Dürfte Ihr Wetter sein, ne? Mit Regen überall?
Ja, ich bin ganz glücklich über den Regen, ehrlich gesagt.
Alles klar. Machen Sie es gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Viele Leute haben Probleme, sich im Alltag zu entscheiden. Was soll ich tun? Gehe ich heute zu Dr. Motte und schieße mich total weg bei Rain the Planet? Oder spare ich meine Kräfte lieber für Justin Timberlake heute Abend beim Lollapalooza Festival? Oder was ist mit den vielen CSDs, die heute in Brandenburg stattfinden? Versaue ich da mein Kostüm im Regen oder hebe ich es dann doch lieber auf für den großen CSD in Berlin, der noch später stattfindet? Womöglich wissen künftige KI-Modelle, wie wir uns verhalten werden, bevor wir es selbst wissen. Weltweit wird an solchen KIs geforscht, auch von Dr. Marcel Binz, Kognitionsforscher am Institut für menschenbezogene künstliche Intelligenz beim Helmholtz-Center München. Herr Binz, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Sie haben mit Ihrem Team eine KI gefüttert mit den Rohdaten aus 160 psychologischen Experimenten mit insgesamt 60.000 Teilnehmern. Warum haben Sie das gemacht? Was genau wollten Sie rausfinden?
Genau, das ist eine gute Beschreibung. Unser Ziel war quasi, ein Computermodell zu bauen, was menschliches Verhalten über verschiedene Situationen und verschiedene Probleme hinweg erfassen kann. Und unser Ziel in Zukunft ist es dann, dieses Modell zu benutzen, um etwas über menschliche Kognition, über menschliches Verhalten zu lernen, zu erfahren.
Die KI wurde gefüttert mit mehr als 10 Millionen menschlichen Entscheidungen. Was waren das für Entscheidungen? Wo kamen die her?
Das waren alles Entscheidungen und Verhalten aus psychologischen Experimenten. Meistens sind das sehr abstrakte Situationen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass manche von diesen Problemen nach Entscheidungsfinden abfragen. Also so nach dem Motto, willst du lieber 100 Euro mit 100% Wahrscheinlichkeit oder möchtest du lieber 120 Euro mit 80% Wahrscheinlichkeit? Solche Probleme in der Art.
Und dann haben Sie auch gleich einen Test gemacht und nachgeschaut, ob denn die KI mit dem ganzen Wissen, was sie jetzt hat, in der Lage ist, menschliche Verhalten, von denen Sie ja schon wussten, wie sie ausgehen, vorherzusagen. Was ist dabei rausgekommen?
Genau, wir haben gefunden, dass nachdem wir dieses Sprachmodell auf den menschlichen Daten zusätzlich trainiert haben, konnte das sehr gut menschliches Verhalten in verschiedenen Situationen vorhersagen, nicht nur auf den Arten von Problemen, auf denen wir dieses Modell trainiert haben, sondern auch über diese Grenzen hinweg in komplett neuen Situationen.
Was heißt sehr gut, 100%?
Nee, das ist nicht so. Also menschliches Verhalten lässt sich selten mit 100% vorhersagen, weil wir doch relativ großen Zufall in vielen Entscheidungen drin haben, den man halt einfach nicht vorhersagen kann. Also wenn man jetzt, sage ich mal, verschiedenen Leuten dieselbe Frage stellt, werden selten 100% der Leute genau dieselbe Antwort geben.
Mhm. Aber so, können Sie eine Zahl nennen oder ist das schwierig hier?
Schwierig und sehr abhängig auch, wie schwierig dann diese Probleme sind, die dann Menschen, also da gibt es eine sehr große Varianz, hängt von sehr vielen Faktoren ab.
Aber kann man sagen, die KI ist besser in der Vorhersage menschlichen Verhaltens als alle Modelle vor ihr?
In den Situationen, die wir uns angeschaut haben, ja. Die Modelle, die es natürlich vorher gab, die sind natürlich auch teilweise auf KI basiert. Also es ist nicht so, dass die ohne künstliche Intelligenz funktionieren, mhm. aber unser Modell profitiert halt davon, dass es auf diesen massiven Daten trainiert wurden, aus ganz vielen verschiedenen Situationen. Und daher kriegt es halt, ja.
Was für Anwendungen sind da denkbar? Also ich habe vorhin so eine Dystopie genannt, da geht man irgendwo durch die Stadt und eine Gesichtserkennung erkennt einen und dann weiß das System im Prinzip schon vorher, ob ich ein Verbrechen begehen möchte oder nicht. Würden Sie so weit gehen, dass das eines Tages so kommt?
Also mit dem System, das wir gebaut haben, solche Anwendungen wahrscheinlich nicht, aber trotzdem gibt es natürlich gute und schlechte Anwendungen. Vielleicht auf der guten Seite kann man sich vorstellen, dass wir unser System zum Beispiel benutzen, um rauszufinden, wie man denn jetzt zum Beispiel Leute dazu bringt, besser zu lernen. Zum Beispiel, wie muss man denn jetzt Lernmaterial zum Beispiel in der Schule präsentieren, damit Menschen optimal lernen. Oder auch im Kontext von psychischen Erkrankungen könnte man sich vorstellen, okay, wie muss man denn jetzt zum Beispiel Therapiesitzungen mit Menschen halten, wie müssen die strukturiert sein, damit es denen am meisten hilft. Und dann auf der negativen Seite hat man vielleicht solche Sachen wie gezielte Werbung und solche Anwendungen natürlich auch.
Ja, oder ein Staat, der Menschen einsperrt, nur aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass sie eines Tages Verbrechen begehen könnten. Macht Ihnen das nicht auch ein bisschen Angst, dass auch Sie mit Ihren Experimenten KIs dadurch zu sehr mächtigen Tools machen?
Ich würde sagen, da hat man natürlich mächtige Systeme, die man baut, die viele Sachen können. Und damit gibt es natürlich auch deutliche erweiterte Anwendungen. Meiner Meinung nach sind das natürlich nicht nur technische Probleme, sondern auch größtenteils sogar gesellschaftliche, dass wir uns als Gesellschaft überlegen müssen, okay, was sind denn überhaupt Anwendungen, die wir wollen und was sind Anwendungen, die wir nicht wollen. Wenn wir jetzt als Gesellschaft sagen, wir möchten nicht, dass solche Systeme benutzt werden, um Urteile zu fällen zum Beispiel, dann können wir das ja immer machen.
Centaur, so heißt die KI, das KI-Modell, das von Dr. Marcel Binz und seinem Team gefüttert wurde mit menschlichen Entscheidungen, um diese selbst vorhersagen zu können. Er ist Kognitionsforscher am Institut für menschbezogene künstliche Intelligenz beim Helmholtz-Center München. Herr Binz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, danke sehr, schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Die meisten Menschen in Deutschland werden im Juli geboren. Laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind im Juli 2024 über 61.000 Babys auf die Welt gekommen. Damit ist der Juli der Monat mit den meisten Geburten im Jahr. Insgesamt haben 2024 übrigens 677.000 Kinder das Licht der Welt erblickt. Das ist der fünftniedrigste Wert seit der deutschen Vereinigung.